Hallo liebe Sternfreunde, hier bin ich wieder, euer Erik Wischniewski und wir fahren fort mit der Astrobiologie oder auch Exobiologie genannt. Ich hatte in der ersten Folge zu diesem Thema etwas zur Drake-Formel gesagt, also sie vorgestellt, kann man ja auch mal so sagen. Und dann zwei Stichworte daraus noch so Wasser und Eiweiß etwas näher beleuchtet. Jetzt wollen wir und eben auch weitere Bedingungen wie konstante Strahlung, Mindestlebensdauer und so fort. Das wollen wir jetzt mal näher betrachten und schauen, welche Situation wir im Kosmos antreffen. Und das Stichwort dazu heißt eigentlich dann auch mittlere Distanz des Planeten zu seinem Heimatstern. Also eine konstante Strahlung haben ja zunächst mal nur die Hauptreihensterne, das sind aber immerhin etwa 90% aller Sterne. Eine Mindestlebensdauer und gemeint ist eben die Dauer des Aufenthalts auf der Hauptreihe, ist von 1 Milliarde Jahre mindestens erforderlich. Und das ist gegeben bei Sternen ja, später als Spektraltyp F5, also so ungefähr kleiner als 1,5 Sonnenmassen. Die schwereren Sterne verbrennen ihren größeren, durchaus ja auch größeren Vorrat, sind ja schwerer als die Sonne, wesentlich schneller und schaffen diese Milliarde Jahre von der Größenordnung her nicht. Ja, eine Mindestwärmeleistung haben natürlich auch nur die Sterne, die jünger sind, wie man in der Spektralanalyse sagt, als Spektralklasse M1. Das heißt also, wir haben eigentlich schon den Bereich von F5 über G bis einschließlich K. Weiter geht's dann nicht. Und die Sonne ist ja G2, also so etwa in der Mitte liegend, in diesem Spektralklassenbereich. Und das sind dann aber immerhin noch ein Drittel aller Sterne, die in diesem Bereich liegen. Und das ist ja immer noch hoffnungsvoll. Ne? Ja, eine stabile Planetenbahn ist im Wesentlichen nur dann möglich, wenn... Aber da gibt es jetzt neue Ergebnisse, die das vielleicht nochmal widerlegen, wenn es sich um einen Einzelstern handelt. Und wir gehen davon aus, dass das möglicherweise wohl doch etwa 40% aller Sternsysteme sind. Bei einem Doppelstern kann es aber auch stabile Bahnen geben, wenn die Sterne einfach sehr eng zusammen sind im Vergleich zum Abstand des Planeten, aber dann ist vielleicht, und das müsste man dann im Detail eben betrachten, die konstante Strahlung nicht gegeben, weil der Planet dann doch mal dem einen Stern, mal dem anderen Stern, und wenn die nicht gleich hell sind und gleich heiß sind, näher ist und dann eben aufgrund unterschiedlicher Temperaturen dann auch das auf dem Planeten mal heißer und mal kühler wird. Also das ist, bei Doppel- und Dreifachsternen fängt es an, sehr schwierig zu werden. Wir gehen im Moment mal davon aus, dass es ein Einzelstern sein sollte. Wir haben aber auch schon Objekte beobachtet, wo es zumindest Exoplaneten gab, die in einem zum Beispiel Doppelsternsystem existierten und sich noch nicht irgendwo angestoßen sind durch eine instabile Bahn, irgendwo, ja, sagen wir mal, weggeschleudert wurden oder in einen anderen Planeten mit einem anderen zusammengestoßen sind oder in den Stern hineingefallen sind. So, jetzt gibt es den Begriff der habitablen Zone, also der Zone, in der Leben möglich ist. Hieraus folgt, dass nur 12% aller Sternsysteme in der Lage sind, einem Planeten die notwendigen Voraussetzungen, das nennen wir Ökosphäre, zu geben. Hiervon sind aber nur die Planeten interessant, die auf ihrer Oberfläche eine Temperatur haben, die flüssiges Wasser, so war ja unsere Eingangsbedingung, beziehungsweise die Existenz von Eiweiß zulassen. Schauen wir uns das genauer an. Für die Existenz von Wasser ist eine Temperatur zwischen 0 Grad Celsius und 100 Grad Celsius notwendig. Es ist anzunehmen, dass es in jedem der zuvor genannten 12% Sternsystemen wenigstens einen Planeten gibt, dessen mittlere Temperatur in diesem Bereich liegt. Für die Existenz von Eiweiß ist eine Temperatur zwischen 0 Grad Celsius und 70 Grad Celsius erforderlich. Eiweiß geht oberhalb von 70 Grad Celsius kaputt. Hierbei darf die Temperatur zu fast keiner Jahreszeit bedeutend höher liegen, sonst müssten sich diese Wesen, wenn sie es denn können, wenn es denn schon intelligente Wesen sind, eben vor dieser Temperatur schützen. Oder sie bilden sich dann vielleicht in irgendwelchen Bergmassiven oder Gesteinsspalten oder sowas. Ja, das kann ja auch passieren. Ja, auch da geht man davon aus, dass jedes zweite Sternsystem wohl einen solchen Planeten dann bietet. Also somit ergibt sich dann zusammengefasst, dass 12% aller Sternsysteme einen Planeten besitzen, der niederes Leben ermöglicht und 6% aller Sternsysteme einen Planeten besitzen, der höheres Leben möglich macht. Das sind also ganz akzeptable Zahlen, mit denen man hoffnungsvoll weiter forschen kann. Wie viele Sternsysteme einen Planeten mit intelligentem Leben besitzen, ist noch nicht erwähnt worden und bleibt an dieser Stelle auch unerwähnt. Wir nehmen ganz einfach mal an, dass die zuletzt genannten, in der ersten Sendung genannten Parameter, wie viel Prozent der Planeten haben Leben überhaupt, das sich entwickeln kann und wie viel davon ist intelligent und wie viel haben eine entwickelte Technik, dass all diese 100% betragen möge, also Faktor 1, Idealfall. Ja, aus der Wahrscheinlichkeit 0,12 für niederes Leben, 0,06, also 6% für höheres Leben und der Sterndichte, zumindest in der Sonnenumgebung, ergibt sich der mittlere Abstand zwischen zwei belebten Planeten. Ja gut, nehmen wir eine Sterndichte von 0,1 Sterne pro Kubikparsec an, dann ist die, das ist so in etwa in der Sonnenumgebung der Fall, dann ist die mittlere Entfernung 14,2 Lichtjahre bzw. für höheres Leben 17,9, also rund 18 Lichtjahre. Dieser mittlere Abstand ist insofern interessant, als dass, wenn wir mit denen kommunizieren wollen, wir würden jetzt ein Signal ausschicken und hätten das Glück, dass nach diesem so berechneten mittleren Abstand von 18 Lichtjahren unsere Sendung, unser Signal bei einer intelligenten technischen Lebensform ankommt, die in der Lage ist zu antworten, dann antwortet diese und das dauert dann nochmal 18 Jahre, bis das Signal, die Antwort bei uns ist. Das sind 36 Jahre. Das heißt, es muss also ein junger Wissenschaftler sein, der das initiiert. Dann kann er am Ende seiner Laufbahn, beruflichen Laufbahn, dann so allmählich damit rechnen, vielleicht noch die Antwort zu bekommen. Aber das waren jetzt alles so optimistische Angaben. In Wirklichkeit werden wir wohl auf unsere Frage keine Antwort bekommen. Aber vielleicht fragen uns ja andere Lebewesen. Und das können wir empfangen. Schauen wir mal. Ja, es gibt da noch das Magnetfeld als ein ganz wichtiges Kriterium. Ein hinreichend starkes Magnetfeld ist vermutlich auch eine wichtige Voraussetzung für die Existenz von Leben auf einem Planeten, da es die Oberfläche des Planeten vor der gefährlichen Strahlung aus dem All schützt. Damit ein Planet aber ein globales Magnetfeld besitzt, muss es einen genügend großen inneren Kern besitzen, der den Dynamo-Effekt, der ja das Magnetfeld erzeugt, aufbauen kann. Je massereicher ein Planet ist, umso schwieriger ist es für ihn aber, einen festen Kern zu bilden. Also wir brauchen auch da dann schon erdähnliche Planeten. Und was das Magnetfeld für die Erde bedeutet, das sehen wir ja in Form beispielsweise einmal der Van Allen-Gürtel, kennen wir das, aber auch der Polarlichter. Ja, dann gibt es ein Schlagwort, das heißt Plattentektonik. Das ist noch alles sehr umstritten. Neben genügend Schwerkraft benötigt ein Planet möglicherweise, und das unterstrichen, möglicherweise, auch eine Plattentektonik, die nämlich die Atmosphäre hinsichtlich ihrer chemischen Zusammensetzung stabilisiert. Bei massereichen Planeten bildet sich zwischen der Kruste und dem konvektiven Mantel eine Isolierschicht, die verhindert, dass die Konvektion, die untere innere Konvektion, eine Plattentektonik antreibt. Die Plattentektonik sorgt aber nach Ansicht einiger Wissenschaftler dafür, dass genügend Stickstoff aus dem Erdinneren in die Atmosphäre gelangt. Und wir wissen ja, unsere Atmosphäre hat rund 80% Stickstoff, 20% Sauerstoff. Der Stickstoff spielt zumindest bei uns eine sehr wichtige Rolle. Aber wie ich schon eingangs und in der letzten Sendung erwähnte, muss das Leben ja nicht so aufgebaut sein mit Wasser und Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff, wie wir es jetzt hier kennen. Es kann ja auch irgendwelche Bakterien sein, die in Schwefelsäure leben. Dann ist es eine andere Situation. Aber auch dort könnte es sein, dass die Atmosphäre, die vielleicht ganz anders aussieht, verschwindet und nur durch, also ins Weltall hinaus diffundiert und möglicherweise auch dort durch Nachschub aus dem Inneren nachgefüllt werden muss. Und das geschieht dann natürlich nur dann, wenn diese Kruste, die man hat, nicht starr ist, sondern unterbrochen ist und immer wieder Ritzen zeigt. Und ja, letztendlich, das nennt sich dann Plattentektonik. Und dann haben wir ja auch den Vulkanismus, der damit zu tun hat und so weiter, der natürlich auch nicht wieder zu stark werden darf. Das ist klar. Das Ganze ist also eine sehr empfindliche Geschichte. Ja, Modellrechnungen ergeben eine optimale Masse für einen Planeten mit Magnetfeld und einer die Atmosphäre erhaltenen Plattentektonik im Bereich von einer halben bis etwa zweieinhalb Erdmassen. Gut, da gibt es ja eine ganze Menge grundsätzlich. Wir haben ja in unserem Planetensystem davon einige und auch in anderen. TRAPPIST 1 hatte ich ja erwähnt, da gibt es eine Menge davon. Auch wenn es so scheint, als würden Planeten in der Größenordnung der Erde besonders geeignet sein, Lebensformen zu beherbergen, ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass auch kleinere oder größere Himmelskörper geeignete Lebensbedingungen für daran angepasste Lebensformen besitzen. Ja, wir müssen ja immer sehr vorsichtig sein, nicht nur von unserer Erde auszugehen. Die Lebensformen im Weltall können auch völlig anders aussehen. Nun gibt es, und das soll erst einmal für diesen Podcast der letzte Punkt sein, der wird auch etwas Zeit noch in Anspruch nehmen, auch noch das Thema radioaktiver Elemente, allen voran natürlich Uran und Thorium, die sehr hohe Halbwertszeiten haben, also über die Lebensdauer des Planeten insgesamt zerfallen. Diese sind nämlich für die Schaffung und Erhaltung von lebensfreundlichen Biosphären auf Planeten auch von großer Bedeutung. Und zwar die Wärme, die von den radioaktiven Isotopen freigesetzt wird, sorgt nämlich dafür, dass der äußere Erdkern und der Erdmantel, und das eben jetzt übertragen auf die Exoplaneten, ständig erwärmt werden. Und betrachten wir mal den Erdkern, die Wärme hält den äußeren Erdkern flüssig und somit in Bewegung, Konvektion. Dessen Eisen-Nickel-Legierung ist elektrisch leitfähig und stellt damit durch die Bewegung elektrisch leitfähigen Materials ein Dynamo dar. Und der ist für das irdische Magnetfeld verantwortlich. Und Magnetfeld war ja jetzt eine Forderung, weil sie vor intensiver Teilchenstrahlung des Heimatsterns oder auch aus dem Kosmos schützt. Übrigens kann man sich ja jetzt fragen, wie schnell bewegt sich denn eigentlich diese flüssige Substanz im Inneren der Erde? Ja, das ist ungefähr 1 Meter pro Tag. Ja, das ist eigentlich ziemlich schnell, finde ich. Ja, dann haben wir den Erdmantel. Die Erwärmung des Erdmantels erfolgt einerseits durch den radioaktiven Zerfall dieser radioaktiven Substanzen, bei uns Uran, Thorium im Wesentlichen, und andererseits durch die Wärmeabgabe des ständig aufgeheizten äußeren Erdkerns, den ich ja eben angesprochen habe, und die Strahlung muss ja auch nach draußen, erwärmt also auch. Also das heißt, der Erdmantel hat ein Ofen im Inneren, das ist der Erdkern, und eine sehr eigene Heizung, ne? Eine Selbsterwärmung. Durch die hohe Temperatur härtet das Gestein des Mantels nicht vollständig aus, sondern bleibt, ja, sagen wir, zähflüssig. Dessen langsame Bewegungen bewirken die Plattentektonik, von der ich schon gesprochen habe, und wir kennen sie auf der Erde nur allzu gut. Erdbeben beispielsweise, Vulkanismus. Und auch diese Plattentektonik ist eben scheinbar, wahrscheinlich, möglicherweise, man hat das noch nicht ausdiskutiert, generell wichtig oder zumindest lebensfördernd. Und hierdurch werden dann nämlich lebensnotwendige Stoffe wie Wasser, Kohlendioxid, Minerale und so weiter ständig aus dem Inneren nachgeliefert. Der Erdmantel bewegt sich wesentlich langsamer als der flüssige Erdkern. Bei dem war es ja 100 Zentimeter pro Tag. Beim Erdmantel sind es 100 Mikrometer pro Tag. Also 1/10 Millimeter. Das ist sehr langsam. Ja, zum Glück, sonst würde es ja hier ständig wackeln. Simulationen zeigen, dass Gesteinsplaneten von der Größe der Erde mit nur halb so viel Uran und Thorium geologisch bereits inaktiv wären. Umgekehrt würde der 2- bis 3-fache Gehalt für Hyper-, also Über-Vulkanismus sorgen, der den Planeten in kurzen Zeitabständen von einigen 100 Millionen Jahren Vulkanausbrüche bescheren würde, die die Atmosphäre und die Lebensbedingungen, ja, sagen wir, vergiften. Es gibt Beobachtungen auf der Erde auch in diese Richtung, nämlich Massenaussterben. Eine solche Katastrophe ereignete sich auf der Erde vor ca. 250 Millionen Jahren, aus der die sibirische Trapp hervorging. Mit dem Vulkanausbruch verbunden war vermutlich auch eine globale Temperaturerhöhung von 8 bis 10 Grad Celsius und die Emission von Treibhausgasen und anderen Giftgasen. Dies führte letztlich zu Massenaussterben, bei dem rund 90% aller Tier- und Pflanzenarten vernichtet wurden. Zum Glück nur 90%, denn sonst wäre die ganze Geschichte wieder von vorne angefangen. Ja, um die für die Entstehung und Entwicklung von Lebensformen notwendige Langzeitstabilität der Biosphäre zu ermöglichen, ist demnach ein bestimmter Gehalt radioaktiver Elemente wie Uran und Thorium bei Exoplaneten notwendig. Das wäre es erst einmal. Und wir betrachten in der nächsten Folge Astrobiologie, 3. Teil, weitere Aspekte. Bis dahin verbleibe ich. Euer Erik Wischniewski. Tschüss.